Mehr als 50.000 Menschen gehen gestern in Wien auf die Straße, um gegen einen Kanzler Kickl und gegen eine blau-schwarze Koalition zu demonstrieren und auch gegen einen Rechtsruck in Österreich.
Ja, die ÖVP ist da derzeit massiv im Bedrängnis, allen voran natürlich der neue bzw. designierte ÖVP-Chef Christian Stocker. Für den geht es eben auch um die Glaubwürdigkeit und ja, darum geht es auch heute bei uns in der Sendung.
Ja, und er hat sich da eine Suppe selbst eingebrockt, die er jetzt auch wieder auslöffeln muss, nämlich genau, wenn es um das Thema Glaubwürdigkeit geht. Denn so wie er hat kein anderer in den letzten Wochen gegen die FPÖ und allen voran gegen Herbert Kickl geschossen.
So ist es und damit herzlich willkommen zu einem Beide-Seiten-Spezial hier aus dem Puls24-Studios in Wien. Herzlich willkommen.
Ja, und Christian Stocker, wir haben es angesprochen, der hat definitiv Erklärungsbedarf. Also warum jetzt diese 180-Grad-Wende plötzlich? Wie will man auch in einer derart schlechten Position für die ÖVP jetzt mit der FPÖ in Verhandlungen kommen?
Unsere Kollegin Gundula Geiginger hat nachgefragt und dieses Interview sehen Sie jetzt.
Guten Abend, Herr Stocker.
Schönen guten Abend.
Heute wurde zum ersten Mal offiziell mit der FPÖ verhandelt. Auch wenn Sie jetzt nicht dabei waren, können Sie uns einen kurzen Einblick geben? Können Sie kurz berichten, wie die Gespräche gelaufen sind?
Ja, also ich war bei den Gesprächen nicht dabei, aber dass es dazu gekommen ist, war für mich ein weiter Weg, obwohl er nicht lange zurückliegt. Ich habe diesen Schritt aus Notwendigkeit getan und habe natürlich auch gewusst und weiß immer noch, was ich zu FPÖ und Herbert Kickl gesagt habe. Aber in Anbetracht der Situation und den Optionen, die es noch gibt, war das aus meiner Sicht ein notwendiger Schritt. Und wir haben uns jetzt dazu verständigt, dass wir in Verhandlungen eintreten, um eine mögliche Regierungsbildung zu verhandeln. Und der erste Schritt ist, und das ist natürlich auch dem geschuldet, dass wir in der Europäischen Union einen Referenzpfad abzugeben haben, wie wir unser Budget konsolidieren wollen. Und das ist jetzt die Aufgabe, die als erstes in Angriff genommen wird.
Aber was heute besprochen wurde oder wie die ersten Gespräche verlaufen sind, können Sie noch nicht berichten? Wollen Sie noch nicht berichten?
Ich war bei den Gesprächen nicht dabei, aber ich glaube, es ist gut, wenn wir die Ergebnisse berichten und nicht wie jedes Gespräch verlaufen ist.
Sie haben jetzt schon gesagt, es ist im Vorfeld viel passiert und es gab im Vorfeld auch viel zu diskutieren und auch zu rechtfertigen. Sie selbst haben ja ganz klar vor Beginn der Verhandlungen noch einmal Pflöcke eingeschlagen. Sie haben gesagt, die Pressefreiheit ist Ihnen wichtig, die Unabhängigkeit von Russland, dass man ein konstruktiver Teil von Europa ist und dass man sich der freien Welt und nicht an den Diktatoren orientieren will. Das sind also sozusagen Ihre Grundbedingungen, die Sie vorangestellt haben. Haben Sie zu denen auch schon ein Bekenntnis von Herbert Kickl bekommen?
Wir haben uns gestern erst verständigt, dass wir in Verhandlungen eintreten werden und daher haben wir inhaltlich auch noch nichts besprochen.
Das heißt,
aber für mich ist das die Grundlage. Es ist ganz klar, das kann auch niemand überraschen, der mit uns verhandelt. Das ist nichts, was für die Volkspartei neu ist. Es ist so, dass wir die Souveränität dieses Landes gegen jede Einflussnahme aus dem Ausland, insbesondere auch einer Einflussnahme aus Russland, hier verteidigen werden und uns dem widersetzen werden. Wir stehen am Boden einer rechtsstaatlichen, liberalen Demokratie und wir sind ein verlässlicher Teil der Europäischen Union und daher verhandle ich auch nicht über einen Exit.
Das sind jetzt Ihre Werte. Sie haben nicht unbedingt im Vorfeld Herbert Kickl auch auf diesen Werten gesehen. Sie haben über ihn gesagt, ich zitiere nun, es handelt sich um einen rechtsextremen Verschwörungstheoretiker, der ein Sicherheitsrisiko für Österreich darstellt. Diesen Menschen wollen Sie jetzt zum Kanzler machen. Werden Sie damit nicht unglaubwürdig?
Natürlich hat meine Glaubwürdigkeit gelitten und auch meine Reputation und auch das Vertrauen in die Volkspartei hat gelitten. Das ist ja keine Frage und auch kein Geheimnis. Wobei ich sage, was ich zu Herbert Kickl gesagt habe, habe ich vieles auch zu Andreas Babler gesagt. Der Unterschied ist, und das ist schon so, dass ich gesagt habe, ich verhandle mit Herbert Kickl keine Regierungskoalition und jetzt mache ich es doch. Ich sage, ich mache es aus Notwendigkeit. Ich habe auch in meiner eigenen Familie hier Diskussionen führen müssen. Es ist mir gelungen, in meiner Familie das alles wieder herzustellen. Ich hoffe, dass es mir auch gelingt, Vertrauen zurückzugewinnen, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, über meine Familie hinaus und dass dieser Schritt ein richtiger war. Das wird man aber erst in der Zukunft sehen.
Schauen wir uns vielleicht die inhaltlichen Punkte zunächst an und dann wird man auch sehen, wo Sie sozusagen Ihre roten Linien ziehen und das wird vielleicht zur Glaubwürdigkeit auch beitragen. Jetzt abgesehen von diesem Atmosphärischen geht es nämlich um die Inhalte und das Erste ist, das haben Sie schon gesagt, das Budget.
Das Budget war ja auch der Punkt, wo die andere Koalitionsvariante letzten Endes gescheitert ist. Die Industriellenvereinigung hat gestern verlangt, dass ausschließlich ausgabenseitig das Budget saniert wird. Und auch Herbert Kickl hat versprochen, dass es keine neuen Steuern und auch keine Steuererhöhungen mit ihm geben wird. Können Sie jetzt schon Steuererhöhungen oder neue Steuern ausschließen?
Wir haben ganz klar gesagt, dass wir ausgabenseitig konsolidieren wollen. Das bleibt so. Wie diese Gespräche ausgehen, wenn Herbert Kickl sagt, dass er es ohne neue Steuern machen will und die Steuern auch nicht erhöhen will, dann höre ich das sehr gerne. Wir haben es mit dem bisherigen Verhandlungspartner, mit den bisherigen Verhandlungspartnern so nicht geschafft. Ich sage ganz offen, wir haben diese 3 Monate aber genützt und das hat Karl Nehammer in diesem Prozess auch so aufgesetzt und deshalb ist es jetzt auch so, dass wir die Grundlagen haben, dass wir alle Zahlen am Tisch haben und sehr schnell entscheiden können, was wir tun wollen und was nicht. So gesehen war das keine verlorene Zeit und kann jetzt dafür um dieses Quäntchen schneller gehen.
Mehrere Wirtschaftsforscher haben aber gesagt, dass es sinnvoll wäre, einen Mix aus Einnahmen und ausgabenseitiger Konsolidierung zu machen. Darüber setzen Sie sich hinweg?
Ich setze mich über gar nichts hinweg. Ich habe gelernt, dass ich mit der Vorhersage der Zukunft vorsichtig sein soll. Ich habe vorhin darauf Bezug genommen. Wir werden in diesen Verhandlungen sehen, wie weit wir kommen, wozu wir uns verstehen und dann auch bewerten können, wie dieses Budget konsolidiert wird. Ich glaube, dass es gelingen kann, aber das ist das Ergebnis und wir sind noch lange nicht beim Ergebnis, wir sind beim Anfang.
Sie haben jetzt gesagt, Sie werden vorsichtiger, was die Zukunftsprognosen betrifft. War es ein Fehler, dass Sie im Vorfeld gesagt haben, Sie wollen nicht mit Herbert Kickl koalieren?
Ich glaube nicht, dass es ein Fehler war. Es war ja so, dass wir das mit gutem Grund gesagt haben und wir haben auch diese Regierungsverhandlungen, nachdem Karl Nehammer den Regierungsbildungsauftrag bekommen hat, mit den Sozialdemokraten und den NEOS begonnen und wir wollten es auch abschließen. Andreas Babler hat sich leider aus der Gedankenwelt des Klassenkampfes nicht befreien können und Umverteilung als das Hauptproblem in unserem Land gesehen. Und das war dann letztlich der Grund, warum es halt gescheitert ist.
Da gibt es verschiedene Erzählungen, je nachdem, wen man fragt. Aber schauen wir nach vorne. Naja,
es decken sich viele. Es weicht eigentlich nur eine.
Von der SPÖ schaut anders aus.
Ja, aber das ist der einzige.
Schauen wir ein bisschen in die Zukunft auf die Verhandlungen, die jetzt vor Ihnen liegen. Der größte Dissens besteht ja nach außen hin zumindest jetzt, oder am offensichtlichsten in der Außenpolitik, ganz konkret das Thema Sky Shield. Sie haben Herbert Kickl noch im Sommer ein Sicherheitsrisiko genannt, weil er eben aus dem gemeinsamen europäischen Luftverteidigungsabkommen austreten will. Und so haben Sie gesagt, ihm der Schutz der Bevölkerung offensichtlich nicht wichtig sei. Haben Sie auch hier Ihre Meinung geändert und ist der Schutz der Bevölkerung jetzt verhandelbar?
Der Schutz der Bevölkerung ist nicht verhandelbar für mich. Der Schutz muss immer im Vordergrund und im Interesse aller Verhandlungen und aller politischen Maßnahmen stehen. Was ich sage ist, Herbert Kickl hat einen Regierungsbildungsauftrag. Es ist an ihm, diesen auch zu erfüllen. Wir gehen in diese Gespräche ernsthaft. Wir gehen auch aufrichtig und mit offenen Visieren diese Gespräche. Aber es ist, glaube ich, offensichtlich, nachdem Russland einen Angriffskrieg in unserem Kontinent in Europa begonnen hat, dass Landesverteidigung etwas ist, worum sich jede Regierung wird kümmern müssen und was wichtig ist, weil wir können nicht darauf vertrauen, dass wir immer mitverteidigt werden, aber keinen Beitrag leisten.
Aber die entscheidende Frage ist schon, möchten Sie an dem festhalten, was Ihr ursprünglicher Weg war, nämlich gemeinsam mit anderen europäischen Staaten unter diesem Sky Shield Projekt die Verteidigung zu machen oder möchten Sie den Weg einschlagen, den Herbert Kickl will, nämlich ein eigenständiger Weg, unabhängig von europäischen Partnern?
Wir haben hier Verhandlungen, die am Anfang stehen. Ich werde sie jetzt öffentlich nicht führen, mit welcher Position wie in die Verhandlungen gehen, ist bekannt.
Aber Ihre Position ist flexibel, wenn es in den Verhandlungen so weit kommt?
Ich werde über diese Verhandlungen, bevor sie begonnen haben, nicht sagen können, wie sie ausgehen.
Gut, ich werde trotzdem noch bei zwei Themen mich weiter erkundigen, weil, wie gesagt, es geht ja auch um die Frage der Glaubwürdigkeit und es geht darum, dass wir ein bisschen auch ausloten wollen, inwieweit Sie an Ihren Positionen jetzt festhalten. Was Sie ja sehr wohl sehr klar gesagt haben, ist, dass Sie, dass Ihnen die Unabhängigkeit von Russland wichtig ist, dass Sie eine Einflussnahme von Russland abschotten möchten. Ihre Positionen liegen auch bei der Frage nach den Russland-Sanktionen weit auseinander. Herbert Kickl ist der Meinung, dass wir uns mit diesen mehr selbst schaden, als dass sie bringen. Würden Sie hier einer Partnerschaft der FPÖ zuliebe aus dem EU-Kurs ausscheren und sich auch gegen Sanktionen, Russland-Sanktionen aussprechen?
Ich habe ganz klar gesagt, dass wir uns als verlässlicher Partner in der Europäischen Union verstehen. Und damit ist auch klar, wie unsere Haltung aussieht.
Unabhängig von der des Herbert Kickl.
Es ist natürlich so, dass verschiedene Positionen in Verhandlungen eingebracht werden, aber es gibt irgendwo eine Grundlage, so wie ich über den Exit nicht verhandeln will, weil ich das außer Streit stelle, ist für uns klar, dass wir uns zur Europäischen Union bekennen. Wir sind eine europäische Partei und wir wollen auch ein konstruktiver Teil in Europa sein. Und wer mit uns eine Regierung verhandelt, weiß das.
Gilt das auch fürs Thema Asyl? Denn auch hier sagt Herbert Kickl, dass er keinen weiteren Asylantrag mehr annehmen will und dass es ihm egal ist, wie das EU-Regelwerk dazu aussieht.
Regieren, habe ich schon mehrfach gesagt, ist ein Rendezvous mit der Realität. Und wir werden sehen, ob wir überhaupt ein Übereinkommen finden. Wenn wir es finden, so ein Übereinkommen, dann gibt es auch den Reality-Check.
Und Sie glauben, dass der zugunsten Ihrer Partei ausgehen wird und Herbert Kickl?
Er ist auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit zu finden. Das habe ich ganz klar gemacht. Und was man am Boden der Rechtsstaatlichkeit finden kann und worüber man reden kann, das werden wir dann sehen. Aber dass es außerhalb der Rechtsstaatlichkeit für uns nicht geht, ist klar.
Jetzt ist es so, dass nicht nur in Österreich diese begonnenen Verhandlungen mit der FPÖ teilweise für Widerstand sorgen. Wir hatten jetzt wieder Donnerstagsdemonstrationen gesehen. 50.000 Leute laut Veranstalter waren auf der Straße. Es ist so, dass auch im Ausland diese mögliche Kanzlerschaft von Herbert Kickl für Unwohlsein sorgt und dass deutsche Sicherheitspolitiker jetzt sagen, sie sehen die Zusammenarbeit mit Österreichs Geheimdienst gefährdet, sollte die FPÖ künftig die Regierung führen. Und Sie sagen auch, dass es eben also vor allem die Nähe Russlands der FPÖ ein veritables Problem darstellt. Um hier Vertrauen zu schaffen, für Deutschland, aber auch für andere Geheimdienste anderer Länder, ist es für Sie eine Koalitionsbedingung, dass das Innenressort in ÖVP-Hand bleibt?
Sie werden mit der Antwort nicht zufrieden sein.
Weil Sie aber auch das nicht verraten wollen jetzt.
Ich werde diese Verhandlung nicht öffentlich führen. Ich bitte dafür um Verständnis. Ich habe sie nicht einmal noch mit der Freiheitlichen Partei begonnen.
Dann frage ich Sie anders. Verstehen Sie diese Vorbehalte aus dem Ausland?
Ja, ich verstehe, dass es Sorge gibt im Inland und im Ausland. Ich kann auch nachvollziehen, dass sich viele Menschen Gedanken machen, wie diese Zusammenarbeit aussehen soll, dass sie sich Gedanken machen, wie sie funktionieren kann und welchen Weg Österreich einschlägt. Und ich habe gesagt, dass es bestimmte Grundlagen gibt, die nicht überraschend sind, wenn Sie wissen, was ich gesagt habe, welche Grundlage für die Volkspartei in dieser Verhandlung besteht. Wenn wir auf dieser Grundlage zu einem Übereinkommen kommen, dann kann es in eine Regierung münden. Aber das ist nicht ausgemacht. Wir werden sehr ernsthaft verhandeln. Wir werden es auch mit der gebotenen Sorgfalt verhandeln. Und ob es dann gelingt, wird sich zeigen.
Jetzt ist natürlich erst das Inhaltliche zu klären. Und ich nehme an, Sie werden auch beim Personellen nicht vorweggreifen wollen. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt anschaut, wie es um die Personalsituation bestellt ist, muss man sagen, Kanihammer ist zurückgetreten. Alexander Schallenberg, Susanne Raab, Martin Polaschek haben schon gesagt, dass sie einer künftigen Regierung nicht mehr angehören wollen, wenn es jetzt so stattfindet. Caroline Edtstadler ist in Salzburg, Martin Kocher in der Nationalbank und Magnus Brunner ist in Brüssel. Wer bleibt denn jetzt für die Bundesregierung? Wer ist denn noch ministrabel in dem Umfeld, der sagt, okay, er möchte mit der FPÖ künftig eine Regierung bilden?
Ich weiß, dass Personalien sehr interessant sind und auch für Medien natürlich von großem Interesse. Aber bevor ich überhaupt weiß, welchen Inhalt ich in einem Übereinkommen erziele, mache ich mir über die Ministerien keine Gedanken. Aber eines, davon können Sie ausgehen. Die Volkspartei hat eine ausreichende Personalreserve und Personaldecke, um jedes Ministerium auch entsprechend zu besetzen.
Das heißt, die vielen Abgänge bereiten Ihnen noch keinen Kopfzerbrechen?
Das bereitet mir keinen Kopfzerbrechen, weil es einfach in der Natur der Sache liegt, dass wenn sich Regierungskonstellationen ändern, manche auch sich anders orientieren nach einer Regierungstätigkeit. Das ist immer eine Funktion, die auf Zeit ausgelegt ist. dass sich dann Veränderungen personeller Natur ergeben, das ist weder außergewöhnlich noch einmalig. Das ist so. Vieles ist auch im Vorfeld angekündigt worden, auch für den Fall, dass es eine Regierungszusammenarbeit mit SPÖ und NEOS gibt. Also das ist nichts, was mich darüber hinaus irritiert, außer dass es jetzt einmal darum geht, dass wir ein Übereinkommen finden müssen. Das ist alles andere als ausgemacht. Ich sage nur dazu, die personelle Situation, die werden wir klären, wenn es soweit ist. Und die Personaldecke einer Volkspartei ist ausreichend, mehr als ausreichend.
Dann widmen wir uns doch dem Inhaltlichen. Sie haben jetzt sehr viele Pflöcke eingeschlagen, von denen auf den ersten Eindruck nicht ersichtlich ist, dass Herbert Kickl da mitgehen wird. Sie sind, nehme ich an, trotzdem zuversichtlich, sonst hätten Sie die Verhandlungen nicht gestartet. Jetzt hat Karl Nehammer zu Beginn der Koalitionsverhandlungen mit SPÖ und NEOS gesagt, er gibt diesem Projekt eine 50-50 Chance, dass es sich realisieren lässt. Wie hoch sehen Sie denn die Chancen, dass die ÖVP mit der FPÖ ein Regierungsübereinkommen zustande bringt?
Also ich habe jetzt am eigenen Leib erlebt, dass es mit Prognosen, wie etwas sein wird, sehr schwierig sein kann. Ich habe auch erlebt, wie eine 50-50-Prognose eine 0-100-Prognose werden kann. Ich werde hier überhaupt keine Prognose abgeben. Ich habe nicht den Regierungsbildungsauftrag, der ist an Herbert Kickl gegangen. Es ist jetzt sein Auftrag, eine Regierung auch zu bilden. Und wir werden sehen, ob es gelingt.
Wäre eine Neuwahl angesichts dessen, dass der Spitzenkandidat der ÖVP zurückgetreten ist, nicht die ehrlichere Variante gewesen?
Das wäre natürlich eine Variante gewesen und es wäre für mich auch der leichtere Weg gewesen. Wirtschaftlich bin ich unabhängig, persönlich bin ich unabhängig, ich muss nichts mehr werden, ich muss nichts erreichen, ich muss niemandem etwas beweisen. Das wäre der leichtere Weg für uns alle vielleicht gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht der bessere Weg für Österreich gewesen wäre. Eine Neuwahl bedeutet, wir wählen frühestens April, Mai. Dann kommt ein Ergebnis aus dieser Wahl, wo wir wieder Regierungsbildungsverhandlungen haben. Ich weiß nicht, ob nach dieser Wahl 3 ausreichen, um eine Mehrheit gegen eine FPÖ zu bilden. Und dann wählen wir vielleicht noch einmal. Und das alles in einer Zeit, wo Österreich eine Regierung braucht, die entscheiden kann, die politische Weichen stellt, die in diesem Land auch Entscheidungen trifft, die für den Standort, für den Wettbewerb notwendig sind. Und in diesem Szenario habe ich mich für diesen aus meiner Sicht notwendigen Schritt entschieden, um Neuwahlen zu vermeiden. Das ist nicht, weil es um mich gegangen ist, sondern weil ich tatsächlich sage, es ist um das Land gegangen. Ob der Schritt richtig war, wir werden es sehen.
Und dafür nehmen Sie auch den Glaubwürdigkeitsverlust in Kauf?
Nicht leicht, nicht leicht, aber es ist so.
Herr Stocker, vielen Dank für das Gespräch.
Ist es dem neuen ÖVP-Chef damit jetzt aber gerade gelungen, sich ein wenig aus dieser Glaubwürdigkeitskrise zu befreien?
Das Interview mit Christian Stocker, das analysieren wir mit Puls24-Chefreporterin Manuela Reidel und mit Profil-Chefredakteurin Ada Thalhammer. Die sagt, es kündigt sich eine Koalition der Paranoia zwischen FPÖ und ÖVP an.
Und was damit gemeint ist, das gibt's gleich.
Zurück zu einem Beide-Seiten-Spezial, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das erste Interview von Christian Stocker als neuem bzw. designiertem ÖVP-Chef, das analysieren wir jetzt mit Profil-Chefredakteurin Anna Thalhammer. Herzlich willkommen. Und mit Puls24-Chefreporterin Manuela Reidel.
Hallo, hallo.
Schön, dass ihr wieder da seid. Starten wir gleich rein. Glaubwürdigkeit nach wie vor eines der Hauptthemen und eben auch bei diesem Interview jetzt. Wie würdet ihr das Ganze einschätzen? Hat der Christian Stocker hier ein bisschen was wieder zurückgewinnen können an Glaubwürdigkeit?
Ich kenne jetzt die neuen Umfragewerte noch nicht nach diesem Interview. Ich würde sagen, er hat jetzt nicht besonders viel prinzipiell gesagt. Insofern wüsste ich auch nicht, wie er die Glaubwürdigkeit zurückbekommt. Was ich spannend finde, er hat nur über minimal kleine, die kleinsten Nenner geredet. Nein, wir werden nicht aus der EU aussteigen, ja, hoffentlich. Und er sagt, naja, er weiß, er hat Glaubwürdigkeit eingebüßt, aber naja, was soll man machen? Also sowas habe ich von einem Politiker ehrlicherweise auch noch nicht gehört, weil Glaubwürdigkeit ist in der Politik schlicht die wichtigste Währung.
Mhm.
Also das fand ich auch sehr, sehr faszinierend, dass er in Wahrheit versucht hat, möglichst keine rote Linie zu ziehen. So schaut es eigentlich aus, obwohl man gleichzeitig als ÖVP ja jetzt an die Wählerinnen und Wähler und an die enttäuschte Kernklientel und an die vielen, vielen, vielen warnenden Stimmen aus der eigenen Partei herantreten möchte und quasi signalisieren möchte, wir werden im Angesicht dieser blau-schwarzen Regierung die Wahrer der Rechtsstaatlichkeit sein, wir werden die Wahrer der EU-Freundlichkeit sein, wir werden die Wahrer der inneren Sicherheit in Österreich sein, weil nach wie vor Herbert Kickl für uns ja gefährlich ist. Nur dann müsste man ja wirklich Innenministerium fordern, Justizministerium fordern, die Präambel fordern. Und das hat Christian Stocker eben nicht gemacht. Das müssen wir besprechen.
Wir werden das auch besprechen. Gleich geht's weiter. Sie können uns jetzt weiterverfolgen auf Puls 24. Wir blenden Ihnen hier einen QR-Code ein. Wenn Sie Ihr Handy zücken und diesen QR-Code mit der Handykamera abfilmen, dann werden Sie direkt weitergeleitet zur Sendung, die jetzt weitergeht auf Join bzw. Puls 24.
Genau, in unserem Livestream. Und da wird dann eben weiter diskutiert. Selbstverständlich nicht nur über die Glaubwürdigkeit, sondern eben auch über die Parteinähe der FPÖ zu Russland. Denn auch das ist mit Sicherheit eines der Themen, die ein Knackpunkt sein könnte bei diesen Verhandlungen. Und damit einen schönen Abend, falls Sie uns nicht mehr weiterschauen werden auf Puls 24, obwohl wir uns freuen würden.
Ja, dann reden wir gleich weiter. Eine ganz grundsätzliche Frage, die natürlich auch sich aufdrängt nach diesem Interview. Das war jetzt das erste Interview, das Christian Stocker gegeben hat als designierter neuer ÖVP-Chef. Hat er das Format dazu? Wie ist der erste Eindruck auch, was seine Rolle betrifft? Kann er diese Rolle ausfüllen? Ist das auch jemand, wo man sagt, wir haben gerade den möglicherweise zukünftigen Vizekanzler der Republik Österreich gesehen, Frau Thaler?
Ich glaube, er muss sich noch ein bisschen warm reden. Vielleicht sagt er in den nächsten Interviews auch ein bisschen mehr, zum Beispiel, wenn er hoffentlich eins dem Profil gibt. Ich glaube nicht.
Hat er das bis jetzt abgelehnt oder was ist
das? Ich weiß nicht, ob wir ihn gefragt haben. Ehrlicherweise, ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber ja, ist auch okay, dass er zuerst zu euch geht. Ihr seid ja auch sehr sympathisch. Ob er das Format zum Parteiobmann hat, das glaube ich ehrlich gesagt eher nicht. Man wird sich vielleicht einen jüngeren, dynamischeren, charismatischeren Kandidaten irgendwann dann doch suchen.
Sebastian Kurz
zum Beispiel, den wollte man ja, dann wollte er nicht mehr. Mhm. Gut, vielleicht gibt es noch einen in den Reihen. Wir haben es ja gehört, Christian Stocker sagt, seine Personaldecke ist riesig. Ich freue mich auf ein Gespräch. Vielleicht erzählt er mir mal, wen er da so sieht. Ich nehme mich nicht so viele Leute, weiß ich nicht, Barbara, wie du das siehst.
Ja. Also ich würde schon sagen, dass er in dem Interview eines gezeigt hat, nämlich nicht unbedingt das Format des Parteichefs, ganz sicher kein glänzender Spitzenkandidat und kein vereinender Vizekanzler. Warum ist es Christian Stocker geworden? Erstens, weil er der Mann für alle Fälle ist, er macht einfach alles, ja, das hat er jetzt wieder bewiesen, und weil man denkt, dass er ein erfahrener und harter Verhandler sein kann. Was er hier in der erster Linie probiert hat, ist seine 180-Grad-Kehrtwende in Sachen Herbert Kickl nochmal zu rechtfertigen. Das war ihr einziges Inhalt.
Aber ganz im Ernst, also ich verstehe vieles an diesem Wahlkampf der ÖVP nicht, weil wenn ich es eh von vornherein nicht ausschließe, dann mache ich so einen Wahlkampf nicht. Dann sage ich, weiß ich nicht, inhaltlich sind meine roten Linien dieses und jenes, da muss ich nicht über den Kickl reden. Aber dass ausgerechnet die rechte Hand des Bundesparteiobmanns damals noch Karl Nehammer, der natürlich der ist, der dauernd getrommelt hat, nicht Kickl, und dann stellt er sich hin, also hätte man nicht einen anderen finden können, wo eben die Partei als Ganzes dann nicht so viel Glaubwürdigkeit einbüßen muss.
Diese Frage hat ja Gundula Geiginger auch gestellt im Interview an Christian Stocker, wie das jetzt im Ausschuss mit der Glaubwürdigkeit und ob er da was einbüßen muss, das hat er gesagt.
Natürlich hat meine Glaubwürdigkeit gelitten und auch meine Reputation und auch das Vertrauen in die Volkspartei hat gelitten. Das ist ja keine Frage und auch kein Geheimnis. Wobei ich sage, was ich zu Herbert Kickl gesagt habe, habe ich vieles auch zu Andreas Babler gesagt. Der Unterschied ist, und das ist schon so, dass ich gesagt habe, ich verhandle mit Herbert Kickl keine Regierungskoalition und jetzt mache ich es doch. Ich sage, ich mache es aus Notwendigkeit. Ich habe auch in meiner eigenen Familie hier Diskussionen führen müssen. Es ist mir gelungen, in meiner Familie das alles wieder herzustellen. Ich hoffe, dass es mir auch gelingt, Vertrauen zurückzugewinnen, Glaubwürdigkeit zurückzugewinnen, über meine Familie hinaus, und dass dieser Schritt ein richtiger war.
Also zumindest in der Familie Stocker ist die Glaubwürdigkeit von Christian Stocker wiederhergestellt. Was die Bevölkerung betrifft, ist da möglicherweise noch einiges an Arbeit zu tun. Frau Thalhammer, wie weit kann es Christian Stocker und der ÖVP da gelingen, auch in den nächsten Wochen Glaubwürdigkeit wieder zu generieren und herzustellen?
Es wird sich dann schon in den Koalitionsverhandlungen auch zeigen, ob sie sich sozusagen ausziehen lassen oder wo sie dann tatsächlich auch rote Linien setzen. Wir haben zuerst, oder du hast es kurz angesprochen, es geht um Schlüsselpositionen, das Justizressort, gut, muss man wahrscheinlich unabhängig besetzen, aber vor allem auch die beiden Sicherheitsressorts, das ist für uns international irrsinnig wichtig. Eigentlich müsste man auch das Außenressort fordern, weil wenn man ein zuverlässiger Partner in der EU sein möchte, na, dann muss da wer sitzen, der mitzureden hat. Für die ÖVP unter Anführungszeichen schlimm genug, dass Herbert Kickl als möglicher Kanzler im EU-Rat sitzt und dort à la Viktor Orban alles Mögliche verhindern kann oder auch wenn es um Russland-Sanktionen geht, da dagegen halten kann. Also das wird schon spannend, ob sie sich da was rausverhandeln können oder nicht. Ich finde aber am Ende des Tages, natürlich hat der Kanzler auf alles Zugriff. Also auch wenn jetzt jemand von der ÖVP das Ressort besetzt, hat ein Regierungschef natürlich Mitspracherecht.
Da ist der Spielraum schon allein deshalb gering, weil der Kanzler zwar keine Richtlinienkompetenz hat in Österreich, aber natürlich ist er der Regierungschef. Und die FPÖ geht ja mit aller Härte in diese Verhandlungen. Die signalisiert ja keine Kompromissbereitschaft. Die FPÖ fordert ja ein auf dem Bauch zu den Verhandlungen kriechen in Wirklichkeit von der ÖVP und hat auch schon angedeutet oder hat schon Missionare rausgeschickt, die gesagt haben, alles das, was ihr da jetzt besprecht, dass wir zum Beispiel eine Präambel unterschreiben zum Regierungsprogramm, wo vielleicht drinnen steht, ja, wir lieben Europa, nein, wir hassen Putin und ja, wir bekennen uns zu Medienfreiheit, zu Grundrechten und so weiter, das werden wir nicht machen. So hat jedenfalls es Andreas Mölzer, ein FPÖ-Urgestein, schon angedeutet. Und alle diese Schlüsselressorts zu fordern, bei fast Gleichstand, bei fast Stimmengleichstand bei den letzten Wahlen. Aber nach dieser Niederlage, die ÖVP gerade eingestreift hat in den gescheiterten Koalitionsverhandlungen, das wird wirklich verdammt schwierig. Also ich bin mir nicht sicher, ob das es wird.
Glaubwürdigkeit wiederherzustellen ist jedenfalls nicht einfach. Wir werden schauen, ob das der ÖVP gelingen wird in den kommenden Wochen. Sprechen wir jetzt aber auch einen Punkt an, an dem eigentlich die Ampelkoalition zerbröselt ist, nämlich wenn es ums Budget geht und auch darum, wie man dieses Budget sanieren möchte. Und das dürfte ja tatsächlich ein Punkt sein, wo sich ÖVP und FPÖ einig sind. Zumindest soll das nämlich mit der Ausgabenseite funktionieren. Das hat Stocker diesbezüglich gesagt.
Wir haben ganz klar gesagt, dass wir ausgabenseitig konsolidieren wollen. Das bleibt so. Wie diese Gespräche ausgehen, wenn Herbert Kickl sagt, dass er es ohne neue Steuern machen will und die Steuern auch nicht erhöhen will, dann höre ich das sehr gerne.
Frau Thalhammer, daran wird die Koalition anscheinend nicht scheitern.
Also was ich ja auch sehr eigenartig finde, wenn ein Christian Stocker heute sagt, oh, wir können einen Budgetkonsolidierungspfad bis 21. Jänner an die EU schicken, das ist ungefähr in 10 Tagen. Ja, ich meine, wenn die noch nicht einmal wissen, was sie zusammen machen wollen, dann wissen sie nicht, wie viel das kostet, dann wissen sie nicht, wie viel Budget sie brauchen, dann frage ich mich, woher sie wissen, wie viel sie ausgeben wollen und wie viel sie einsparen wollen.
Stichwort Unglaubwürdigkeit, also schon mal
nein, eher es unglaubwürdig, ist ein, es diese ist Aussage. Einfach, dann, ja. Es ist wirklich, es ist unseriös. Ja. Ich empfinde das wirklich als unseriös. Jetzt, also er sagt, er kann so gar nichts irgendeine Antwort geben, weil wir stehen ganz am Anfang, aber wir wissen schon, wie wir das Budget konsolidieren, wofür eigentlich ein großes Detailwissen notwendig wäre.
Und was ich auch faszinierend finde, ist, dass man sich diese Unglaubwürdigkeitswatschen ein zweites Mal abholt. Die Kritik, dass man zuerst ankündigt, fürchtet euch nicht, wir brauchen kein Sparpaket, um dann nach der Wahl kleinlaut zu sagen, wups, das Budget ist doch extrem sanierungsbedürftig, das ist der ÖVP ja schon, trotz aller Warnungen sämtlicher WirtschaftsexpertInnen im Lande passiert. Und jetzt wieder herzugehen und den Menschen zu versprechen, keine Sorge, wir wissen schon, wo wir Ausgaben seit sparen. Vor uns braucht ihr euch nicht zu fürchten in Sachen neuen Einnahmen. Das ist ja die nächste Falle, die man sich da selber aufstellt und der nächste Rechtfertigungszwang, den man womöglich haben wird. Er hat natürlich nicht versprochen, dass die ausgabenseitige Einsparung niemandem wehtut. Das wäre ja noch unseriöser. Aber wie Anna Thalhammer richtig sagt, woher will man denn wissen, wofür man wie viel Geld braucht. Ja, da hat Stocker auch gesagt, da haben wir jetzt schon Vorarbeit geleistet mit diesen gescheiterten Dreierkoalitionsverhandlungen, wo wir schon sehr viele Varianten durchgerechnet haben. Das kann man ihm zugute halten, das wird schon stimmen. Das waren ja die Expertinnen und Experten mit den Taschenrechnern am Werken. Aber nichtsdestotrotz braucht man, um überhaupt der EU gegenübertreten zu können und zu sagen, bitte eröffnet kein Verfahren gegen uns, denn wir haben einen konkreten Plan, wie wir aus der Schuldenmisere rauskommen. Die will ja einen detaillierten Plan haben.
Nicht? Also, stimmt das eigentlich ab bis zum 21.? Also ich weiß nicht, wir haben keine Regierung, es gibt eine alte Regierung, gut, es gibt einen Nationalrat, aber wer bringt das wo wie ein? Also das ist ja auch formal eigenartig.
Es ist formal sehr eigenartig, ja.
Durch die Vorverhandlungen wird es ein Quäntchen schneller gehen, sagt Christian Stocker heute im Interview. Mehr als nur ein Quäntchen wird es brauchen, um eine gemeinsame Position zu finden, wenn es um das sehr zentrale Thema Russland bzw. auch Exit, das Thema auch heute als ein möglicher Austritt Österreichs aus der Europäischen Union geht. Was Christian Stocker da heute gesagt hat, das können wir uns jetzt noch einmal kurz ansehen.
Ich habe ganz klar gesagt, dass wir uns als verlässlicher Partner in der Europäischen Union verstehen und damit ist auch klar, wie unsere Haltung aussieht.
Unabhängig von der des Herbert Kickl.
Es ist natürlich so, dass verschiedene Positionen in Verhandlungen eingebracht werden, aber es gibt irgendwo eine Grundlage, so wie ich über den Exit nicht verhandeln will, weil ich das außer Streit stelle, ist für uns klar, dass wir uns zur Europäischen Union bekennen. Wir sind eine europäische Partei und wir wollen auch ein konstruktiver Teil in Europa sein.
Ein konstruktiver Teil in der EU, das mag die ÖVP auch in der eigenen Wahrnehmung sein, die FPÖ ist es eher nicht. Ich glaube, da kann man soweit sich aus dem Fenster lehnen und zu sagen, dass da viele Elemente dabei sind, auch bei der FPÖ, die die EU ablehnen. Ganz offen, Frau Thalhammer, wie kann sich das ausgehen?
Also vielleicht habe ich irgendwas versäumt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass Herbert Kickl jemals einen Exit gefordert hätte, so wie das die AfD in Deutschland tut. Ich glaube, dass der anderes plant. Der hat jetzt ja auch gerade eine eigene EU-Fraktion gegründet. Also man kann es ja einfach auch sabotieren. Man sieht, dass die rechten Politiker das tun. Man sieht, dass Herbert Kickl sich vernetzt über die Ländergrenzen hinaus, um auch mit anderen Parteien wie der AfD und so weiter dagegen vorzugehen. Und ja, man kann einfach auch ein System gut tögeln, wenn man möchte, und es so lahmlegen. Und da frage ich mich auch, wie die ÖVP das verhindern möchte. Sie kann es nicht verhindern aus meiner Sicht.
Vor allem, wenn man weiß, wie die EU funktioniert. In ganz besonders heiklen Materien, die ganz bedeutsam für die einzelnen Länder sind, herrscht in der EU nach wie vor das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, da muss der Vertreter, die Vertreterin eines jeden Mitgliedslandes zustimmen. Wenn einer Nein sagt, ist die Sache gegessen. Wie man das ordentlich ausnutzt, um die EU zu gängeln, das hat uns ja Viktor Orban, der ungarische Premierminister, oft vorgemacht. Stichwort Ukraine-Hilfe. Und da sind wir schon bei einem ganz, ganz wesentlichen Punkt, der in Wahrheit die ganze Welt betrifft, wenn man so möchte. Eigentlich haben wir uns als freie Welt entschieden, also gemeinsam mit den USA und anderen Partnern, wir wollen die Ukraine bis zum Letzten unterstützen, weil wir nicht das Signal senden wollen, dass ein Aggressor ein Land überfallen kann und dann wieder noch belohnt am Verhandlungstisch womöglich mit Zugeständnissen wie, da kriegst du ein Stückerl von der Ukraine Richtung Wladimir Putin. Die FPÖ möchte das gerade nicht. Die FPÖ bezeichnet jede Ukraine-Unterstützung als Kriegstreiberei. Und Ukraine-Hilfen sind einstimmig zu beschließen. Das wäre also auch schon eine rote Linie, die die ÖVP jetzt ziehen müsste, die überschritten würde, ohne dass die ÖVP irgendetwas dagegen unternehmen könnte.
Es gibt ja noch ein weiteres Problem bei dieser Russland-Nähe. Erinnern wir uns auch an die BVT-Affäre. Es geht ja darum, dass auch international andere Geheimdienste hier Bedenken haben, sollte Herbert Kickl Bundeskanzler werden und sich wirklich überlegen, auch mit unseren Geheimdiensten zusammenzuarbeiten. Was hätte denn das für Auswirkungen?
Also ich möchte nur vielleicht einmal ganz kurz zusammenfassen, was damals passiert ist. Herbert Kickl war noch keine 2 Monate im Amt als Innenminister und war derartig paranoid, hat sich einreden lassen von einem gewissen flüchtigen Wirecard-Chef Jan Marschalek, dass im BVD gegen die FPÖ, weiß ich nicht, Schreckliches gesammelt wird. Und dann ist er mit freundlicher Unterstützung einer komplett unfähigen Staatsanwaltschaft bei seinen eigenen Beamten, bei seinem wichtigsten Amt eingeritten und hat es zerlegt und hat damit eigentlich die Sicherheit des ganzen Landes aufs Spiel gesetzt. Dann gab es einen U-Ausschuss, da war ein Fraktionsführer der FPÖ, ein gewisser Hans-Jörg Jenewein, bis heute die rechte Hand von Herbert Kickl, der jetzt mit einer zweiten Person vor Gericht steht, wo es unter anderem um Russland-Spionage und ähnliche Dinge geht. Dieser Hans-Jörg Jenewein, der angeblich aus der Partei ausgeschlossen wurde, sitzt wieder als Mitarbeiter im Parlament, weil er eben die rechte Hand von Herbert Kickl ist. Also selbstverständlich und völlig zu Recht haben die Dienste Sorge, was hier passieren kann und was hier los sein wird. Und momentan fordern beide Parteien, beide Sicherheitsressorts, also Verteidigung und Inneres, aber das wird es halt wahrscheinlich auch nicht spielen.
Weil die Sicherheit Österreichs damit auch gefährdet wird.
Ja, ganz konkret, Manu, also wir hatten ja die Situation, dass ein Taylor Swift-Konzert oder drei Taylor Swift-Konzerte in Wien abgesagt wurden aufgrund von Informationen, die von ausländischen Geheimdiensten aus Deutschland gekommen sind. Ansonsten hätte es da möglicherweise ein Blutbad gegeben, auch bei diesen Taylor Swift-Konzerten. Ganz konkret ist also die Regierungsbeteiligung der FPÖ aus diesem Blickwinkel eine Gefahr für die Sicherheit Österreichs tatsächlich oder ist das auch ein bisschen übertrieben? Werden die Geheimdienste trotzdem mit uns zusammenarbeiten auf europäischer Ebene, weil es halt trotzdem im europäischen Geiste dem entspricht, dass man sich hilft.
Das hast du noch besser recherchiert, aber natürlich war es so, dass diese Hausdurchsuchung, die ist ja auch im Nachhinein als rechtswidrig erklärt worden, ja maximal stümperhaft vonstatten gegangen ist. Da wurden Datenträger mit sensibelsten Daten nicht fachgerecht verstaut. Da wurden Büros von Menschen untersucht, für die es gar keinen Anlass gab, sie zu durchsuchen. Und da haben andere Geheimdienste gesagt, bei denen sind unsere Informationen ganz einfach nicht sicher. Und ich glaube, bis zum heutigen Tag leidet das Verhältnis drunter. Also bis zum heutigen Tag ist der Austausch nicht so, wie er vorher war. Und natürlich lassen Partnergeheimdienste dann wahrscheinlich nicht zu, dass Attentate auf unserem Boden passieren, wenn es unmittelbare Gefährdungslage gibt. Aber die Präventionsarbeit wird um einiges schwieriger werden.
Ja, also wir sind gespannt auf jeden Fall, wie es da weitergeht. Das ist jedenfalls ein Punkt, bei dem es mit Sicherheit noch viel Erklärungsbedarf und Diskussionsbedarf gibt.
Ein weiteres Thema ist das Thema Rechtsstaatlichkeit und da sehen wir uns gleich den nächsten Ausschnitt aus dem Interview mit Christian Stock an.
Er ist auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit zu finden, das habe ich ganz klar gemacht. Und was man am Boden der Rechtsstaatlichkeit finden kann und worüber man reden kann, das werden wir dann sehen, aber dass es außerhalb der Rechtsstaatlichkeit für uns nicht geht, ist klar.
Also das heißt, der Reality-Check, um den es da geht, ist alles auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit zu betrachten. Wenn das auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit zu betrachten ist, besteht dann die Gefahr, dass vielleicht auch die Rechtsstaatlichkeit demnächst am Boden ist, Frau Thalhammer?
Also ich finde, es sind zwei Dinge. Erstens laufen im Justizministerium noch immer etliche Ermittlungen gegen schwarze und auch blaue Politiker. Also da muss man in irgendeiner Art und Weise jemanden hinsetzen, der mal schaut, dass das gewahrt wird. Das Zweite finde ich schon, wenn man sich auf das verständigen muss, wird es halt wirklich sehr bitter. Also als die letzte Koalition miteinander verhandelt hat, haben sie gesagt, nein, und der kleinste gemeinsame Nenner, das ist viel zu wenig, wir brauchen die großen Reformen. Jetzt diskutieren wir tatsächlich darüber, ob man sich an Gesetze hält. Und drittens, Gesetze werden bekanntlich von der Politik gemacht, die lassen sich auch ändern. Man hat in Ungarn gesehen, wie ein Viktor Orban auch eine Verfassung aushebeln will und teilweise tut und kann. Da gibt es natürlich schon viele Möglichkeiten. Das ist ja nichts, was in Stein gemeißelt ist.
Aber hat nicht Herbert Kickl gesagt, das Recht muss der Politik folgen? Ist das nicht eigentlich eh auch...
Also ich denke schon, dass man bei Herbert Kickl das kriegt, was er sagt. Also es wird ja kein großes Geheimnis daraus gemacht, dass die FPÖ das Modell Viktor Orban feiert. Was ist in Ungarn los? In Ungarn ist die Opposition kaltgestellt, die Medien sind von Strohmännern Viktor Orbans aufgekauft und alle gleichgeschaltet worden. Die Korruption grassiert, also da wird ja milliardenweise EU-Geld an diverse Schwiegersöhne und Co. verteilt. Also ich denke, das Modell ist bekannt und da macht auch niemand innerhalb der FPÖ einen Hehl draus, dass es ein Vorbild ist, auf das man sich da einigt. Auf der anderen Seite, beim Asylwesen sagt ja Herbert Kickl immer, machen wir es Viktor Orban nach und lassen wir keine Asylanträge mehr zu. In seiner eigenen Zeit als Innenminister hat er aber in dem Punkt den Rechtsstaat nach Strich und Faden oder nach den Buchstaben des Gesetzes umgesetzt. Und es wurden ja, wie wir wissen, sogar mehr positive Asylbescheide ausgegeben in seiner Zeit als in der Amtszeit seines Vorgängers. Also da muss man gespannter Dinge harren.
Kommen wir jetzt noch abschließend auf die Frage zu sprechen, die sich wahrscheinlich viele gestellt haben, zumindest viele, die auch der ÖVP nahe sind, nämlich warum sie sich nicht für Neuwahlen entschieden haben im Endeffekt. Und da hat heute Christian Stocker das Folgende gesagt.
Das wäre natürlich eine Variante gewesen und es wäre für mich auch der leichtere Weg gewesen. Wirtschaftlich bin ich unabhängig, persönlich bin ich unabhängig, ich muss nichts mehr werden, ich muss nichts erreichen, ich muss niemandem etwas beweisen. Das wäre der leichtere Weg für uns alle vielleicht gewesen. Aber ich bin mir sicher, dass es nicht der bessere Weg für Österreich gewesen wäre.
Dafür nehmen Sie auch den Glaubwürdigkeitsverlust in Kauf?
Nicht leicht, aber es ist so.
Das das ist aber sehr selbstlos von meinem Stock und es soll keine Neuwahlen geben. Da sind viele wahrscheinlich erleichtert trotzdem in Österreich, oder?
Ich glaube, dazu kann man zwei Dinge sagen. Erstens, natürlich wäre es viel glaubwürdiger gewesen zu sagen, wir machen den Wahlkampf neu und dieses Mal unter den Vorzeichen, die tatsächlich stimmen, nämlich, dass wir im Ernstfall auch mit Herbert Kickl reden. Das Argument, das hier immer wieder kommt, ist, das hätte die Lage nicht verändert, sondern vielleicht noch verschärft. Die aktuelle Sonntagsfrage schwirrt da vielen im Kopf herum, wo die FPÖ aufgestiegen ist auf die 37%-Marke. Dann wäre es also womöglich gar nicht mehr möglich, jenseits der FPÖ eine Mehrheit zu bilden. Und man stünde quasi vor derselben Situation wie jetzt mit einer noch stärkeren FPÖ. Und dann hat man sich das Jein zu Herbert Kickl quasi als ÖVP nochmal vom Wähler absegnen lassen. Das wäre dann der einzige Unterschied. Und das ist hier immer das Argument, da verlieren wir nur Monate, ohne dass sich was ändert. Aus Liebe zu Österreich machen wir das nicht. Das ist jetzt die neue Diktion.
Aber ist das wirklich so? Auch wenn Sebastian Kurz zum Beispiel dann angetreten wäre bei Neuwahlen, dann wird sich das ja wahrscheinlich auch wieder etwas verschieben, das Verhältnis.
Ja, man weiß das ehrlich gesagt einfach nicht. Aber die ÖVP hat gerade einen Regierungsbildungsauftrag bekommen und konnte den nicht positiv erledigen. Insofern wird sich der Wähler vielleicht auch fragen, warum sie es das nächste Mal besser machen sollten.
Die österreichische Bevölkerung erwartet sich auf jeden Fall ein Ende des politischen Hickhacks. So will, glaube ich, lässt sich mit Sicherheit sagen. Vielen herzlichen Dank auf jeden Fall an Profilchefredakteurin Anna Thalhammer. Vielen Dank an Manu Reidl von Puls24. Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zusehen bei diesem Beide-Seiten-Spezial.
Ja, wir wünschen Ihnen noch ein schönes Wochenende und wenn Sie möchten, dann sehen wir uns nächste Woche wieder ab Montag um 20 Uhr.
Auf Wiedersehen.